Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Nicht nur in Deutschland wird aufgerüstet, auch die Europäische Union will mehr Geld in die Hand nehmen. Mehr als 800 Milliarden Euro sollen im Laufe der kommenden 4 Jahre in Europa in die Rüstung fließen, unter anderem durch Kredite der EU an die Mitgliedstaaten sowie durch die Lockerung von Schuldenregeln. Hinzu kommt aber noch eine ganz besondere Idee, die sogenannte Savings and Investment Union. Die EU hat ein großes Defizit ausgemacht, nämlich, dass viele Bürger ihr Geld auf dem Konto herumliegen lassen, anstatt es zu investieren. Geht es nach der EU, sollen die Ersparnisse der Bürger zur Ankurbelung der europäischen Wirtschaft genutzt werden, unter anderem auch für die Verteidigungsindustrie.
Um Alarmismus vorzubeugen, nein, die EU hat nicht vor, eure Ersparnisse zu konfiszieren und gegen euren Willen in Rüstung zu investieren. Solche Sorgen muss sich hier erstmal niemand machen. Dennoch ist das Projekt sehr fragwürdig. Die Finanzialisierung und die Militarisierung der Gesellschaft, die gehen hier Hand in Hand. Normale Bürger sollen zu Nutznießern der Rüstungsindustrie werden. Ein Vorbild könnte Frankreich sein. Dort wird derzeit ein hunderte Millionen Euro schwerer Fonds geplant, mit dem Privatpersonen an der europäischen Aufrüstung verdienen können. Mitunter wurde in Frankreich sogar schon darüber nachgedacht, das Livret A in die Rüstung umzuleiten. Dabei handelt es sich um das wichtigste Sparbuch der Nation, das bislang vor allem für den Bau von Sozialwohnungen genutzt wird.
Zunächst möchten wir auf unsere Zusatzinhalte hinweisen. Wer uns unterstützen möchte und auch noch davon etwas haben möchte, nämlich in der Form, dass es mehr Inhalte gibt, kann das ganz einfach tun über Steady, Patreon oder Apple. Wir bekommen gleich von Ole noch einmal gesagt, wie genau das geht. Und was kann man dort hören? Nun, da ist zum einen die Speakeasy Bar. In der Speakeasy Bar beantworten wir einmal im Monat die wichtigen Publikumsfragen und diskutieren darüber. Und wir sprechen einmal im Monat auch über Literatur. Wohlstand für alle Literatur nimmt sich immer einen wichtigen Text vor. Diesmal ist es Heinrich Mann im Schlaraffenland, ein Roman unter feinen Leute. Und dabei setzen wir den Fokus auf das Ökonomische. Was wird über die Wirtschaft literarisch erzählt? Beziehungsweise was erklärt uns vielleicht sogar die Literatur, wo die Ökonomen scheitern?
Und das könnt ihr entweder im monatlichen Abo oder im Jahresabo hören. Für uns ist das Jahresabo natürlich sehr praktisch, weil es eine gewisse Berechenbarkeit schafft. Und zwar könnt ihr uns abonnieren bei Steady, Patreon und Apple Podcasts. Und die Links findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung.
Und man kann diese Podcasts dann so hören, wie man auch diesen Podcast hört. Es ist also jetzt nicht so, dass man da noch 3 weitere Apps runterladen muss oder so. Es ist sehr intuitiv verständlich. Aber kommen wir zurück jetzt zur Europäischen Union. Die Europäische Kommission hat erst in der vergangenen Woche ein White Paper for European Defence Readiness 2030 veröffentlicht. Darin heißt es, in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts und darüber hinaus wird sich eine neue internationale Ordnung herausbilden. Also es ist ja schon mal interessant, dass das auch gleich so benannt wird. Also man sagt jetzt nicht, ist gerade erschüttert, wir müssen sehen, wohin es geht, aber eigentlich bleibt der Westen dominant, sondern man sagt hier schon, es wird eine neue Ordnung sein. Weiter heißt es, wenn wir diese Ordnung nicht gestalten, sowohl in unserer Region als auch darüber hinaus, werden wir passive Empfänger der Ergebnisse des zwischenstaatlichen Wettbewerbs sein, mit all den negativen Folgen, die sich daraus ergeben könnten, einschließlich der realen Aussicht auf einen umfassenden Krieg. Die Geschichte wird uns unsere Untätigkeit nicht verzeihen. Es geht darum, inmitten der neuen multipolaren Welt eigene Interessen zu formulieren. Interessen, die sich anscheinend nicht nur auf Europa beschränken, sondern es heißt ja da in unserer Region, aber auch darüber hinaus soll gestaltet werden. Das kann also durchaus auch bedeuten, dass man interveniert jenseits der europäischen Grenzen, wenn man es als wichtig für die Sicherheit der EU beachtet oder als Wettbewerbsvorteil sich dort zu engagieren, was immer man darunter dann verstehen mag.
So, und das heißt also, man nimmt diesen Zusammenbruch, oder ich meine, du hast ja zu Recht gesagt, Wolfgang, es ist ja noch gar kein Zusammenbruch. Bislang ist es ja erstmal so, diese alte Ordnung wird in Frage gestellt. Also diese Nachkriegsordnung, wo die Amerikaner überall in Europa ihre Militärbasen aufgebaut haben, ihre Soldaten hingeschickt haben, ihre Waffen stationiert haben, diese Zeit, die scheint jetzt an ihr Ende zu kommen, oder zumindest steht das so zur Disposition, und da gibt es ja mehrere Narrative. Ja, es gibt quasi diese eine Option, und das klingt jetzt hier auch so an in diesem White Paper. Ja, da wird so getan, als sei das schon eine beschlossene Sache, dass die Amerikaner völlig aus Europa raus sind. Also dieses Narrativ lautet dann, ja, die Amerikaner, die scheren sich nicht mehr um Europa, die EU ist auf sich allein gestellt. Das ist jetzt, würde ich behaupten, durchaus fraglich, denn die Amerikaner haben ja jetzt über 80 Jahre lang dieses Netzwerk in Europa aufgebaut und dort wirklich eine große Hegemonie erreicht. Und es ist sicherlich gut möglich, dass amerikanische Truppen in Europa reduziert werden, um sich auf China zu konzentrieren, aber dass man komplett alle diese Truppen, alle seine Waffen etc. abzieht und einfach diese starke Position, die man sich über Jahrzehnte erarbeitet hat, dass man die einfach wegschmeißt, das ist auch eher unwahrscheinlich. Und nun ist es aber in der Tat so, man hat einen neuen Erzfeind ausgemacht, und das ist eben die Volksrepublik China.
Und es ist ja auch, wie du jetzt sagst, nicht besonders schlüssig, dass die Amerikaner wirklich Europa von sich abstoßen möchten, denn Europa würde sich ja auch neu orientieren, möglicherweise Bündnispartner finden, die der USA dann gar nicht genehm sind. Jetzt vielleicht nicht Russland, aber doch andere, wo es dann rivalisierende Interessen gibt. Deswegen ist das sehr fraglich, ob Amerika das wirklich so möchte. Und auch die Rüstungsindustrien der verschiedenen Länder sind ja auch sehr stark miteinander vernetzt. Es ist ja nicht so, dass es einfach nur so ist, dass man aus Amerika etwas importiert oder Amerika exportiert etwas von deutschen Rüstungsunternehmen, sondern die kooperieren ja auch eng miteinander. Das wird immer wieder vergessen. Und wie diese neue Verschiebung aussieht, das können wir noch nicht sagen. Was aber sicher ist, ist, dass Russland nach 3 Jahren Krieg nicht einmal 1/4 der Ukraine erobert hat, scheint man den alten Erzfeind in Washington nicht mehr so große Bedeutung zuzumessen. Ja, also in Washington sagt man jetzt vielleicht nicht, vor allem ist das Allerwichtigste, Russland in Schach zu halten, sondern man sieht jetzt gerade, die haben herbe Verluste erlitten und sind keineswegs in wenigen Tagen durchmarschiert nach Kiew. Und da könnte es sein, dass Trump sich darin bestätigt sieht, dass Russland nicht Priorität hat, sondern das, was er ja schon in seiner ersten Amtszeit immer betonte, China, China. Und dass er sich da mehr, sagen wir, einbringen wird, so oder so. In der EU nimmt man diese Herausforderung gerne an, um eine eigene Interessenpolitik voranzutreiben. Schon vor der Wiederwahl Donald Trumps gab es Bestreben der EU, sich von den USA zu lösen und eine größere eigene Rolle in der Welt zu spielen. Diskussionen über eine EU-Armee sind nicht neu. Ganz ohne Drängen von Donald Trump gab es diese Diskussion schon. Oder auch hat man ja immer wieder geschaut, wie man sich Währungspolitisch stärker von den USA abgrenzen kann. Denken wir beispielsweise an den digitalen Euro, der ja auch, zumindest indirekt könnte man sagen, das Dollarmonopol angreift. Wir haben ja schon mal in Folge 68 sehr ausführlich über diesen digitalen Euro gesprochen.
Genau, beim digitalen Euro geht es ja darum, dass man als normaler Bürger hat man ja eigentlich kein Zentralbankgeld, sondern nur wenn man Bargeld hat, hat man Zentralbankgeld. Ansonsten hat man ja Giralgeld, also privat geschöpftes Buchgeld der Banken. Und jetzt war ja die Idee der EU, dass man in Zukunft den Bürgern auch digitales Zentralbankgeld ermöglicht zu halten und damit auch zu handeln. Und das könnte natürlich auch dazu führen, dass internationale Unternehmen mehr Transaktionen in Euro abwickeln wollen, weil dann man tatsächlich direkt dieses Zentralbankgeld hat und nicht mehr, in Anführungszeichen, nur das Giralgeld. Also durchaus möglich, dass man da so in den letzten Jahren schon einige Strategien sehen konnte, wie Europa sich unabhängig macht vom großen Bruder in den USA. Und dass man das nun eigentlich sogar recht gerne vorantreibt. Ja, weil jetzt hat man immer so den Eindruck, alle sind ganz geschockt und der Trump, der stellt da alles in Frage. Aber es kann ja durchaus gut sein, dass jetzt einige, zum Beispiel EU-Technokraten, das ganz gut finden, dass sie ihre ohnehin schon länger gehegten Ambitionen realisieren können. Und wie will man nun diese Aufrüstung bewerkstelligen? Der Blogger Erik Bonse, der erklärt in der Taz: Auch an die Finanzierung hat die EU-Kommission gedacht. Für den Kauf von Rüstungsgütern will sie neue Kredite im Wert von bis zu 150 Milliarden Euro an die EU-Länder vergeben. Außerdem sollen die EU-Schuldenregeln gelockert werden. Insgesamt geht es bei Save EU und Rearm Europe, so heißen die Programme, um bis zu 800 Milliarden Euro. Das ist mehr als nach der Corona-Krise. Die Aufrüstungspläne sollen im Eilverfahren beschlossen werden, ohne Beteiligung des Europaparlaments. Die Abgeordneten dürften auch später bei der Vergabe der Kredite und der Bewilligung der Rüstungsprojekte wenig zu melden haben. Dies zeigen die Erfahrungen mit dem Corona-Aufbaufonds. Die Entscheidungen über die Projekte und das Geld fallen in der Kommission, nicht im Parlament.
Es handelt sich um ein Elitenprojekt innerhalb der EU. Ursula von der Leyen fällt immer wieder durch solche Alleingänge auf, ebenso wie die Außenbeauftragte Kaja Kallas. Bin ich natürlich auch ein Riesenfan von ihren Auftritten. Ja. Ja. Da weiß man schon, oh Gott, was blüht als nächstes. Sie stammt ja auch schon aus so einer Politikerfamilie und ist mit sehr einflussreichen Herren aus der Finanzwelt verheiratet oder verheiratet gewesen. Also das ist wirklich so jetzt die absolute Elite, die da möglicherweise einen sehr starken Kurs fährt, der erst einmal nur jenseits des Parlaments irgendwie durchzubringen ist. Also man hat ja zum Beispiel auch Kallas erlebt, die kürzlich bei den Mitgliedstaaten um neue Ukraine-Hilfen warb und dabei dann gescheitert ist. Also man versucht natürlich jetzt auch zu gucken, wer kann da seine Macht ausbauen und wie macht man auch dann nochmal diese Kommission unabhängiger von den vom Parlament wie auch von den Staaten. Beim Thema Ukraine sieht man einerseits die Entfremdung der Mitgliedstaaten von der Kommission. Andererseits scheint die Unterstützung der Ukraine vielen osteuropäischen Ländern deutlich wichtiger als den Ländern im Süden der EU, die einerseits weit weg von Russland sind, andererseits aber ohnehin auch schon stark verschuldet sind. Nun will aber die Kommission ihr Projekt Rearm Europe von oben vorantreiben, inklusive Ukraine-Hilfen und einer gigantischen Aufrüstung der einzelnen Mitgliedstaaten.
Teile des Geldes sollen von der EU selbst kommen, die aus ihrem Haushalt Kredite an die Mitgliedstaaten vergibt. Und dieses Finanzinstrument soll dann den Titel SAFE tragen und das steht für Security Action for Europe. Darüber hinaus sollen die europäischen Schuldenregeln für Rüstungsausgaben gelockert werden. Das klingt wahrscheinlich hierzulande schon recht bekannt, denn genau das ist ja vergangene Woche im Bundestag und Bundesrat passiert. Die Schuldenbremse gilt neuerdings nicht mehr für Verteidigungsausgaben und in der EU soll Ähnliches möglich sein. Da möchte man bis zu 1,5% des BIP zusätzlich locker machen, die in die Verteidigung fließen dürfen. Und wenn man diese beiden Instrumente zusammennimmt, dann ergibt das laut der EU-Kommission mindestens 800 Milliarden Euro im Laufe der nächsten 4 Jahre.
Es gibt aber noch eine dritte Finanzierungskomponente, die wenig öffentlich bekannt wurde, beziehungsweise öffentlich kaum Aufmerksamkeit fand, wahrscheinlich, weil es auch bislang sehr vage alles formuliert ist. Die EU-Kommission fordert eine Savings and Investment Union, will also private Ersparnisse und den Investitionsbedarf der Wirtschaft miteinander verbinden. Bislang ist das Ganze sehr abstrakt angekündigt. Auf der Seite der EU-Kommission heißt es dazu, die Savings and Investment Union sollte dazu beitragen, zusätzliche private Investitionen in EU-Prioritäten zu lenken, einschließlich des Verteidigungssektors. Sie könnte allein hunderte von Milliarden zusätzlicher Investitionen pro Jahr in die europäische Wirtschaft anziehen und so ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern.
Wie das jetzt technisch bewerkstelligt werden soll, das wird nicht gerade detailliert erklärt. Tatsächlich ist da eher so eine plumpe Abbildung zu sehen in einem dieser Paper, die man online findet. Da steht links so ein Sparschwein Und das wird dann über eine Brücke geführt. Und auf der rechten Seite, wo dieses Sparschwein ankommt, ist dann die Realwirtschaft abgebildet. Also da sieht man dann, wie Güter hergestellt werden. Da sieht man dann einen Windrad. Und da soll also quasi gesagt werden, ja, durch diese Savings and Investment Union wird dann das europäische Sparschwein rübergeführt in die Realwirtschaft, die vom Geld der Bürger profitieren soll.
Nun, ja, das sind doch Schaubilder, die auch Berlin-Mitte-Journalisten verstehen, ja.
Das weiß ich nicht, ich glaube, das ist immer noch ein bisschen zu anspruchsvoll, aber wir haben es mit Ach und Krach durchdrungen bekommen. Nun könnte man sagen, ja, was ist denn so verkehrt daran, wenn die Bürger mehr investieren? Wir hatten in Folge 275 darüber gesprochen, dass es für viele Bürger tatsächlich recht wenig sinnvoll ist, ihre Ersparnisse von der Inflation auffressen zu lassen. Das scheint aber nicht das von der EU ausgemachte Hauptproblem zu sein. Es gibt ja schon einige altbekannte und eher konservative Anlagestrategien, die Bürger dabei helfen könnten, ihr Erspartes zu vermehren. De facto geht es hier um etwas völlig anderes, nämlich darum, dass mehr Geld in die Prioritäten der EU fließt. Genauso hast du es ja eben vorgelesen, Wolfgang. Und ja, das ist eigentlich ein sehr politisches Projekt und gar nicht so sehr eins, was auf den individuellen Wohlstand der Bürger abzielt.
Ja, denn im Gegensatz zu konventionellen ETF-Sparplänen, wo der Markt herrscht, gibt es hier ein Primat des Politischen. Geld der Bürger soll dahin fließen, wo die EU-Kommission es für richtig hält. Es geht also nicht darum, dass die EU ihren Bürgern bloß beim Investieren hilft, dass die Bürger ein wenig höhere Zinsen bekommen, scheint eher der Nebeneffekt zu sein. Stattdessen geht es darum, neben der Verschuldungspolitik eine weitere Finanzierungsquelle aufzumachen. Wie soll das nun technisch funktionieren? Das ist noch unklar, aber ein Blick nach Frankreich könnte uns manches erklären.
Kürzlich war in der Frankfurter Allgemeinzeitung folgender Bericht zu lesen. Franzosen sollen sich durch die Einzahlungen in einen neuen Fonds künftig an der Finanzierung der Rüstungsindustrie beteiligen können. Aufgelegt werden soll er von der staatlichen französischen Förderbank BPI France. Finanz- und Wirtschaftsminister Eric Lombard sprach am Donnerstag von der Schaffung eines Anlageprodukts, mit dem man 450 Milliarden Euro an Ersparnissen mobilisieren wolle. Der Mindestbetrag betrage 500 Euro und der Höchstbetrag einige tausend Euro. Der Zinssatz ist noch unklar. Das eingezahlte Kapital soll mindestens 5 Jahre lang gebunden sein. Das unterschiede das neue Produkt von Frankreichs beliebtester Geldanlage, dem Livret A. Bei diesem ist das zu einem staatlich vorgegebenen Satz steuerfrei verzinste Kapital, aktuell 2,4%, jederzeit abrufbar. Die mehr als 440 Milliarden Euro auf den Livret A-Konten dienen unter anderem der Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus. Frühere Erwägungen, sie auch für Rüstung zu verwenden, waren politisch nicht konsensfähig.
Bleiben wir erst einmal bei diesem Livret A. Dabei handelt es sich um das wichtige Finanzprodukt oder vielleicht das wichtigste Finanzprodukt Frankreichs, das mehr als 200 Jahre alt ist. Im Jahr 1818 gründete Ludwig der 18. es, um die Schulden der napoleonischen Kriege abzubezahlen. In der Gegenwart dient es völlig anderen Zwecken. Jeder Bürger kann Geld in ein Sparkonto einzahlen und es jederzeit wieder entnehmen. Dafür bekommen die Bürger einen festgelegten Zinssatz. Was passiert mit dem eingesammelten Geld? Ein großer Teil, knapp 60% des Geldes, wird weitergereicht an die Caisse des Dépôts. Dabei handelt es sich um eine öffentliche Institution, die an den sozialen Wohnungsbau Kredite vergibt. Diese Kredite müssen mit niedrigeren Zinsen zurückgezahlt werden als konventionelle Kredite bei Banken. Das Geld der Bürger fließt also in sozial sinnvolle Zwecke. Es gibt moderate und fixe Zinsen. Derzeit liegen diese bei 2,4% pro Jahr. Die Bürger wissen somit genau, was ihre Geldanlage wert ist. Und auch wenn die Zinsen nicht so hoch sind, sind sie hochgradig sicher, da der Staat dafür aufkommt. Und sie sind sogar steuerfrei. Also das ist ja doch ganz erheblich. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch der Pauschbetrag in Frankreich ist. In Deutschland wäre das ja 1000 Euro. Das heißt, bei 2,4% Zinsen würde man also schon mit 50.000 Euro Erspartem über diesen Betrag fallen. Und dann müsste man das verzinsen.
Es ist auch gedeckelt. Okay. Wie viel man in dieses Livret A einzahlen kann, das ist gar nicht so hoch. Ich glaube, das ist so irgendwie bei 22.000, 25.000 oder so.
Okay, aber das wird ja alles zusammengerechnet. Das heißt, wenn noch irgendwo anderes Erspartes liegt, gibt es ja trotzdem dann einen Betrag. Und wenn das steuerfrei ist, ist das ein großer Vorteil. Und 2,4% sind ja jetzt nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass gerade die Broker zum Beispiel, die so einen EZB-Zins direkt weitergeben, auch, glaube ich, derzeit bei 2,5 oder 2,6% sind.
Ja, also ich meine, man kann es ja recht leicht ausrechnen, wenn man jetzt ausgeht von 20.000 Euro, man hat 2,4%, kriegt man im Jahr immerhin nochmal 400 Euro einfach nur alleine durch diese eine Geldanlage, die dann steuerfrei dazukommen. Da sagt man ja erstmal nicht nein. Klar, die Zinsen sind deutlich niedriger, als wenn man jetzt in global gestreute ETFs geht. Dafür sind sie aber berechenbar. Man weiß einfach immer genau vorher schon, was wird dann in diesem und jenem Zeitraum da an Zinsen anfallen. Und wenn man sagt, das reicht mir nicht, dann kann man es direkt abziehen wieder. Da gibt es keine Haltefristen oder so. Und das ist eben steuerfrei. Und was vielleicht aber das Wichtigste ist, es werden auch sozial wichtige Investitionen getätigt. Nun hatten wir eben schon gesagt, es gab diese Idee, ob man die Gelder des Livret A nicht in Zukunft in die Rüstung fließen lassen könnte. Und diese Idee, so hieß es in der FAZ, die sei auf Ablehnung gestoßen. Naja, das stimmt nur so halb, denn tatsächlich ist es jetzt schon möglich, dass Gelder aus dem Livret A in Rüstungskonzerne fließen. Und zwar wie folgt. Du hast eben gesagt, Wolfgang, 60% des Geldes fließt ja an die Caisse de Depot. So, ja. Und die finanzieren damit unter anderem sozialen Wohnungsbau. 40% verbleiben jedoch bei den Banken und werden von ihnen dann verliehen, beispielsweise an heimische Unternehmen, an kleinere Unternehmen, um die französische Wirtschaft anzukurbeln. Und seit 2023 darf dieses Geld auch an Rüstungsunternehmen fließen, also seit knapp anderthalb Jahren schon.
Im November 2023 erklärte das Handelsblatt, wie hoch die Summe sein wird, die in den kommenden Jahren über die langfristigen Darlehen an französische Rüstungsunternehmen fließt, ist noch unklar. Zur Verfügung stehen theoretisch die 40% der Sparguthaben, die von privaten Banken verwaltet werden. Nicht angetastet werden sollen die 60%, die bei der staatlichen Vermögensverwaltung Caisse de Depot lagern. Die privaten Finanzinstitute werden durch das Gesetz zwar nicht dazu verpflichtet, einen bestimmten Teil der Spareinlagen in die Rüstungsbranche zu investieren, der politische Druck ist allerdings groß.
Und da fragt es sich ja durchaus, braucht man da eigentlich so viel Druck? Ja, also das sind erstmal freiwillige Entscheidungen der Banken, wohin geben die das Geld? Aber es ist ja erstmal zu erwarten, dass Rüstungskonzerne in Zukunft bessere Dividenden abwerfen als, sagen wir mal, der soziale Wohnungsbau oder unsichere Startups, wo ja auch immer mal was daneben geht, sodass der Anreiz auch ohne größeren politischen Druck durchaus vorhanden sein dürfte. Und nun wird zusätzlich dazu, dass diese Mittel, ja, das sind ja 40%, also ich meine, man muss sich vorstellen, in diesem Livret A, das hat insgesamt irgendwas zwischen 400 und 500 Milliarden Euro haben die Franzosen da angelegt. Und wenn da 40% von rein theoretisch in die Rüstung fließen können, ist es ja schon mal durchaus üppig. Und nun wird zusätzlich noch ein weiteres Finanzprodukt vorgeschlagen. Laut der französischen Regierung braucht nämlich die heimische Verteidigungsindustrie Kapital in Höhe von 5 Milliarden Euro. Und für ein knappes Zehntel davon soll dann dieser neue Fonds herhalten, den wir vorhin schon erwähnt haben, der soll ja so 450 Millionen Euro einsacken.
Gut möglich, dass die EU sich daran ein Vorbild nehmen wird. Das wäre eine besonders absurde Form der Finanzialisierung. Wir haben ja schon oft erklärt, dass den Finanzinvestments normaler Bürger ein Widerspruch innewohnt. Einerseits ist es schlecht, wenn das Ersparte nur wegschmilzt. Andererseits führt die Finanzialisierung zu geringerer sozialer Sicherheit. Der Privatisierungsdruck wächst. Und wir haben ja jetzt möglicherweise mit Friedrich Merz einen Kanzler, der das auch schon noch weiter vorantreiben wird. Man wird sehen, ob man da auch noch einige Steuervorteile gewährt oder so. Auch soll es ja dieses Kindersparen eigentlich geben. Das könnte man ja auch gleich verknüpfen, oder? Dass man jetzt gar nicht mehr dieses ETF-Kindersparen macht, wie das vielleicht von manchmal angedacht war, sondern man geht direkt in die Rüstung rein. Also das Kind, damit es, also es lässt sich eigentlich auch gut begründen. Das Kind soll ja dann auch die Wehrpflicht ableisten. Und muss das ja mit gutem Equipment tun, weißt du? Das wäre ja sonst blöd, wenn die da mit einem alten Klappspaten rumrennen. Und deshalb ist das quasi doppelt gut. Also ich sehe da schon ganz tolle rhetorische Tricks, wie uns das schmackhaft gemacht
wird. Als ich bei Hart aber fair war, da wurde mir erklärt, dass sie vor, weiß ich, 15 Jahren oder so durch den Wald gelaufen sind und die Bundeswehr damals so schlecht ausgestattet gewesen sei, dass sie gar nicht richtig in die Luft ballern durften, sondern sie mussten dann immer Peng, Peng, Peng rufen. Ja? Und das will man natürlich nicht für unsere Kinder, sondern die sollen schon echte Patronen verschießen auf den Übungsplätzen, damit es auch besonders grün und nachhaltig zugeht bei der Armee.
Der private Profit kann diese Verschlechterungen, die ja jetzt auch ins Haus stehen, nochmal mit Sozialstaatskürzungen und so,
also
das kann
ganz klar,
das natürlich nicht ausgleichen. Ne? Ja, also das, wer jetzt glaubt, wir haben doch da ein schönes Tool bekommen, um sonstige Dinge auszutarieren, das ist ja nicht möglich.
Nee. Also mag sein, dass wenn die Bürger mehr investieren würden, klar, dann hätten die wahrscheinlich auch deutlich mehr Erträge. Gut, viele haben ja gar keine hohen Ersparnisse, aber sagen wir mal, man investiert seine Ersparnisse und man kriegt da ein bisschen Geld raus. Mag ja sein, dass sich das lohnt, sicherlich. Nur wir wissen ja, was die Kehrseite davon ist, dass so ein Friedrich Merz daherkommt und den Sozialstaat kurz und klein schlägt, dass der wahrscheinlich noch das letzte bisschen Staatseigentum an BlackRock verscherbelt oder so. Also das ist ja einfach die Kehrseite dieser Finanzialisierung und dass da, ich sag mal, der Ertrag der Nation und das, was es dem normalen Bürger schadet, dass sich das ausgleicht, kann man mal in Frage stellen.
Ja, und überhaupt kann sich sowas lohnen, wirklich nur für die obersten 10% oder 5%. Die Leute, die unteren 60-70% haben ja keine nennenswerten Ersparnisse, mit denen man groß etwas reißen kann. Also man kann sich da vielleicht ein bisschen besser, ein bisschen schlechter was ansparen, aber das ist ruckzuck weg, wenn plötzlich ein kleiner Umzug her muss, weil man irgendwie eine ebenerdige Wohnung braucht oder so. Und dann ist das Geld, was da mal gespart wurde, längst aufgebraucht. Also da reden wir ja eh nicht von hohen Summen. Ja. Jetzt ist es ja interessant, dass dieses europäische Projekt, das da geplant ist, besonders absurde Züge annehmen könnte, während dieses französische Livret A ja durchaus dazu führt, dass die Bürger einerseits Zinsen bekommen und andererseits von niedrigeren Mieten profitieren, sollen nun die Bürger zu Nutznießern der Aufrüstung gemacht werden. Also diese Aufrüstung führt aber ja gerade nicht zu einer großen Wohlstandsmehrung, denn Panzer, Granaten, wir haben es schon häufiger betont, haben kein Dual Use. Ja, da kann ich nicht sagen, ich verzichte auf mein Auto und nehme den Panzer oder heute bleibt die Küche kalt, wir essen Granaten, das geht ja alles nicht. Und von daher, da es keine zivile Nutzung gibt, gibt es natürlich durch diese Aufrüstung erstmal keine Wohlstandsmehrung. Also die Wohlstandsmehrung kann höchstens dann in der Form stattfinden, dass man sagt, ja, da fließt jetzt so viel Geld aus dem Ausland und so weiter hin und die Leute bekommen hohe Löhne und das verkonsumieren sie wieder. So kannst du natürlich auch eine Wirtschaft um die Ecke ankurbeln. Aber an sich, was da produziert wird, ist nichts, was man verwenden kann oder man hofft ja geradezu eigentlich, es nicht zu verwenden, während man bei Häuserbau oder so ja doch sofort einen Nutzen sieht.
Und da können wir später nochmal vielleicht drauf zu sprechen kommen, auf dieses Thema Rüstungsexporte. Erstmal kann man festhalten, diese Form der Rüstungsfinanzierung, die scheint recht antiquiert. Also ich will jetzt keine super unlauteren Vergleiche ziehen, aber ich habe mich da schon einfach der Form wegen an den Ersten Weltkrieg erinnert gefühlt. Also im Ersten Weltkrieg gab es ja in Deutschland auch die Kriegsanleihen. Also 60% der Kriegskosten wurden ja durch freiwillige Einzahlungen der Bürger gestemmt, denen dafür damals Zinsen versprochen wurden. Und wir wissen, womit das endete. Also einerseits in der Niederlage, andererseits in der Hyperinflation. Also das ist ja einfach jetzt so als ein Deutscher, der sich noch ein bisschen in Geschichte auskennt, so dass man sich denkt, ist das wirklich so eine tolle Idee? Aber man versucht wahrscheinlich, da so dieses patriotische oder auch dieses europäische Gefühl zu erwecken, oder Wolfgang?
Ja, ich denke schon. Also wir haben ja heute diesen Ausdruck, man ist in etwas investiert. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen überträgt, so investiert sein in Europa und endlich habe ich auch mal was davon und da kann ich direkt bei den Zinsen auch sehen, wo geht's dann nach oben. Eigentlich ist das ja so ein Meme-Coin-Prinzip wie bei Trump. Ja, also du kannst in Trump investiert sein. Ja, wenn Trump gut ist, dann performt der Memecoin toll und dann habe ich davon was im Portemonnaie. Und hier kann ich natürlich auch sagen, wenn die EU die Aufrüstung vorantreibt und europäische Interessen überall vertritt, dann sehe ich das direkt in meinem Portemonnaie. Und außerdem ist es sowieso wichtig, weil wir ja gemeinsam gegen die Autokratien kämpfen. Also ich glaube schon, dass man da, dass man über diesen Weg so eine besondere Bindung herstellen kann und sagen kann, ah ja, das hier geht es ja wirklich um mich gerade, weil ich ja da auch tatsächlich Aktien drin habe. Und ich denke, das würde verfangen und gerade auch, glaube ich, bei diesen, ja, den jungen Wilden aus der Start-up-Szene, den ganzen Investment-Leuten, die durch die Podcasts tingeln. Also ich glaube, dass gerade die sowieso ja so ein hippes Verständnis von Europa haben. Und wenn man jetzt nicht nur den blauen EU-Pulli sich überstreifen kann, sondern auch wirklich noch so sich in das Projekt Europa investieren kann, dann glaube ich, verfängt das bei denen gut. Und ich prognostiziere mal, wenn das kommen wird, dann werden wir auch sehr interessante Influencer-Werbung sehen. Also ich denke da auch an einige Moderatoren aus dem Privatfernsehen oder auch Sänger, Musiker, die genau dafür Werbung machen. Also da, das ist Pulse of Europe, aber mal richtig.
Ja, und man würde ja vermuten, so einfach rein von der technischen Seite würde man im ersten Moment ja, oder so ging es mir zumindest, sich denken, wozu das Ganze? Also ja, man muss ja wirklich sagen, moderne Steuersysteme sind ja viel differenzierter als das deutsche Kaiserreich vor über 100 Jahren. Ja, also da war es ja in der Tat so, man hatte ja in Deutschland einfach kein sonderlich ausdifferenziertes Steuersystem. Und von daher hat man heute ja ganz andere Mittel, um Finanzierungsquellen anzuzapfen. Man hat ja noch dazu Verschuldungsmöglichkeiten, die auch zum Beispiel jetzt so das Kaiserreich nicht hatte. Ja, also als das Kaiserreich Krieg führen wollte, da war es ja einfach von den internationalen Finanzmärkten ausgeschlossen quasi. Und jetzt ist es ja so, wenn Europa aufrüsten möchte, die können ja auch erstmal ordentlich Schulden aufnehmen, ist ja auch schon angekündigt worden, dass man das machen will. Da fragt man sich so ein bisschen, wozu braucht man da eigentlich die Bürger? Und ich glaube, das ist deshalb eigentlich eine praktische Idee, weil die Bürger ja deutlich geringere Zinsen akzeptieren als große Finanzmarktakteure. Also die Bürger haben ja wenig finanzielle Bildung. Und wenn man denen jetzt sagt, wie zum Beispiel in Frankreich, ja, wie wär's denn mit 2% Zinsen dafür, dann werden vielleicht einige Bürger sagen, ja prima, die habe ich ja schon länger auf dem Sparkonto in der Form nicht mehr gesehen oder 2,5. Und auf diese Weise verspricht man ihnen sichere und dafür niedrige Zinsen und hat sie als billige Finanzierungsquelle benutzt.
Ja, und die großen Finanzmarktakteure ziehen ja auch, sobald die Zinsen nicht mehr so gut sind, sofort ihr Geld ab und gehen woanders hin. Ja. Das machen natürlich die kleinen Sparer eher nicht, bis sie das mitbekommen haben, ist schon wieder die Sache gelaufen, ja. Oder sie haben irgendwelche Verträge unterschrieben, wo das gar nicht so schnell geht. Und du hast ja auch gesehen, wie gut man eben diese privaten Altersversicherungen Leuten aufquatschen konnte, die verglichen mit diesen 2,4% ja noch wahnsinnig viel schlechter performt haben. Auch sonst dreht man natürlich an allen möglichen Schrauben. Schon länger trägt sich die EU mit dem Gedanken, dass Investitionen in Rüstungskonzerne als ESG-konform gelten sollen. Man hat da ja auch schon entsprechende Schritte unternommen. Dadurch soll mehr privates Kapital mobilisiert werden, das bislang noch etwas zögerlich ist. Ein Achtel der deutschen Fondsvermögen ist in ESG-konformen Fonds angelegt und diese Fonds müssen bestimmten Nachhaltigkeits- und Sozialkriterien entsprechen. Nun sind Waffen und Panzer so ziemlich das Klimaschädlichste, was es gibt. Aber Lobbyisten der Rüstungsindustrie versuchen seit einiger Zeit, ein anderes Narrativ zu spinnen. Nur durch die Aufrüstung könne der Frieden gesichert werden, denn diese Aufrüstung dient ja nur zur Verteidigung und dann kann man in diesem verteidigten Areal, das man ja dann hat, wunderbar Klimaschutz betreiben. Man muss es immer nur anders denken, ja. Laut dem neuen White Paper der EU sollen regulatorische Hindernisse beseitigt werden, sodass auch Rüstungsinvestitionen in grüne Fonds erlaubt sein sollen. Im Paper heißt es, man wolle gemeinsam mit der Rüstungsindustrie beratschlagen, um dann, Zitat, Finanzierungshindernisse aus dem Weg zu räumen, inklusive ESG-Investitionen.
Das alles natürlich nur für die Bürger. Zitat: Die Savings and Investment Union bietet den Bürgerinnen und Bürgern mehr Möglichkeiten für den Ruhestand, wichtige Lebensereignisse und andere langfristige Ziele wie die Ausbildung der Kinder oder den Kauf eines Hauses zu sparen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, einen Teil ihrer Ersparnisse in produktive Investitionen zu investieren, um die Ziele der EU zu finanzieren, zum Beispiel Klimawandel, Innovation oder Verteidigung, können die Bürgerinnen und Bürger höhere Renditen erzielen und sich auf ihre Zukunft vorbereiten. Und bei solchen Aussichten muss ich gestehen, ich fühle mich da vor allem an so die großen Versprechen der deutschen Riester-Rente erinnert. Ja, es hieß ja vor 20, 25 Jahren schon, die Bürger, die müssen jetzt privat vorsorgen. Da machten sich bekanntlich vor allem windige Versicherungsfirmen die Taschen voll und die Bürger wären mit irgendeinem konventionellen passiv gemanagten Fonds wahrscheinlich deutlich besser gefahren. Und auch hier wird so ein großes Wohlstandsversprechen gezeichnet, das kaum einlösbar ist. Denn höchstwahrscheinlich werden es hier die Rüstungsunternehmen sein, die davon profitieren, dass die Ersparnisse der Bürger ihnen mit geringem Zinsaufschlag weitergereicht werden. Und das heißt dann aber natürlich auch, dass für die Bürger die Zinsen recht überschaubar sind im Verhältnis zu sonstigen Anlagemöglichkeiten.
Die Arbeitsteilung scheint also abgesteckt. Die Finanzmärkte und privaten Bürger sollen der Rüstungsindustrie das Kapital zur Verfügung stellen. Die Staaten kaufen dann über diese Schulden Waffen ein. Darüber hinaus gibt es ja die Idee, in Ländern wie Deutschland oder Frankreich ein neues Wohlstandswachstum auf dem Waffenexport zu gründen, da die europäische Autoindustrie schwächelt. Ich sah kürzlich Ulrike Herrmann bei Markus Lanz und wir wissen ja, Ulrike Herrmann würde am liebsten jedes Auto abschaffen, war aber plötzlich total begeistert davon, dass also die Autoindustrie schwächelt, somit Arbeiter frei werden, die man in die Rüstungsindustrie stecken kann. Wenngleich ja nochmal betont werden muss, also was da alles produziert wird, auch wenn es nicht eingesetzt wird, ist ja unglaublich umweltschädlich, weil allein die Produktion dieses Geräts natürlich wahnsinnig CO2-intensiv ist. Aber Ulrike Herrmann war so ganz begeistert. Und es ist interessant, dass also auch jetzt viele dieser Degrowth-Apologeten plötzlich Wohlstandswachstum und BIP in eins setzen und dabei aber dann die Rüstung mit meinen, wo man sagt, naja, der Wohlstand im weiteren Sinne wächst ja dadurch nicht. Man kann das BIP vielleicht dadurch steigern, aber dadurch geht es ja nicht den Menschen im Lande besser. Aber das wird jetzt alles über Bord geworfen, was man Jahre vorher immer wieder so schön fein auseinandergehalten hat. Und ja, durfte man nicht Wohlstand oder wie man wollte ja dann noch zum Teil nicht von Wohlstand sprechen, sondern was war so das Wort? Wohlergehen oder, ja, oder irgendwas hatte man ja da, ne? Es gab ja immer neue Wortschöpfungen, um zu sagen, Wohlstand ist nicht gleich BIP-Wachstum. Jetzt wird es aber wieder zusammengemixt, um zu rechtfertigen, dass man aufrüstet. Und das ist für alle gut, dass diese Autoindustrie so langsam kaputt geht, damit man dann genügend menschliche Ressourcen hat, um Waffen zu produzieren. Und da, ehrlich gesagt, wird mir an diesem Punkt schon ein Christian Lindner sympathisch, der einfach sagte, ich will Porsche fahren und wir müssen alles dafür tun, dass in Deutschland Porsche produziert werden. Ist mir doch am Ende dann lieber.
Ich muss ehrlich sagen, ja, du hast völlig recht, diese also Leute, die immer das Wachstum kritisiert haben, zum Beispiel Paul Mason, ja, der hat ja dieses Buch Postkapitalismus toll geschrieben, ja. Das hatten wir, glaube ich, auch irgendwann mal im Podcast besprochen und das ist ja einer, der jetzt auch einfach auf Twitter ernsthaft gesagt hat, das wird jetzt ein europäischer Wachstumsmotor, also auch so ganz ohne Ironie, also man fragt sich wirklich, was hat den eigentlich jemals am Kapitalismus gestört, wenn er sagt irgendwie, das ist jetzt das Wohlstandsmodell, dass man irgendwie Panzer und Granaten massenhaft baut und auch bei Ulrike Herrmann, das ist bemerkenswert, wir haben ja drüber gesprochen, die hat sich ja die britische Kriegswirtschaft so als Vorbild genommen und jetzt verstehen wir langsam warum, ja, also was da eigentlich die Begeisterung ausgelöst hat bei dieser Frau. Also
mittlerweile habe ich den Eindruck, bei diesen Leuten wie Paul Mason oder Herrmann, die haben sich einfach nur daran gestört, dass Leute mit schnellen Autos durch die Gegend fahren. Also das fanden sie, irgendwie hat ihnen der Lifestyle nicht gepasst. Aber das Eigentliche, also Klima und was wirklich Wohlstand ist, das scheint ja nicht das Entscheidende zu sein, sonst würde man ja nicht diesen Aufrüstungskurs in einer solchen Vehemenz betreiben. Ich glaube, Paul Mason hat sogar ein Kriegsschiff im Profilbild bei Twitter, ne? Also das ist wirklich ganz, ganz beachtlich, wie man sich da so wandelt. Wie gesagt, also es werden die Tage kommen, Da werden wir froh sein, als Christian Lindner und Ulf Poschert einfach nur Porsche fahren wollten. Das ist meine Prognose.
Ja, ja, das ist meine muntere Prognose. Und ich meine, ja, also man muss ja zum Beispiel sagen, die FDP ist neben der Linkspartei und dem BSW die einzige Partei, die zum Beispiel gegen eine Wehrpflicht ist. Also ja, die wären ja für Aufrüstung, aber die wären halt auch immerhin mal gegen eine Wehrpflicht. Also ich glaube, es stehen da sehr hässliche Jahre uns bevor. Und diese Behauptung, man könnte so ein großes Wohlstandsmodell auf der Produktion von Waffen gründen, stimmt ja auf der Ebene der geschlossenen Volkswirtschaft nicht, weil wir haben ja eben gesagt, bislang wurden da zivile Güter hergestellt und jetzt wird Kriegsgerät hergestellt, was ja gar nicht verkonsumierbar ist. Also außer man will unfassbar viel Zerstörung anrichten, das hoffen wir jetzt mal nicht. Es gibt aber natürlich eine Bedingung, unter der das doch ein wirklich Motor für den Wohlstand der Nation sein kann, nämlich wenn man sagt, es soll viel mehr exportiert werden. Ja, also wenn man jetzt sagt, du hast es vorhin schon angedeutet, Wolfgang, was ist denn, wenn man nicht einfach nur für die eigene Aufrüstung herstellt, sondern wenn man in alle Welt wieder bessere und fortschrittlichere Waffen produzieren will oder
wie bei den Autos, die haben wir ja auch exportiert mit großem Erfolg.
Ja. Das war eigentlich die Art und Weise, also da haben ja die deutschen Arbeiter dann von gelebt, dass in alle Welt diese Autos exportiert werden und dafür konnte man dann von seinem Lohn auch importierte Ware kaufen und sich da auch das ganz gut gehen lassen mit, so im Verhältnis zu vielen Leuten in anderen Staaten. Und die interessante Frage ist jetzt, ist das einfach dann auch der Auftakt zu so einer großen europäischen Verteidigungsindustrie, die in aller Welt exportiert, wo wir ja auch wissen, ja, das kann jetzt ein paar Jahre noch die Jobs sichern, aber das erhöht natürlich auch die internationale Kriegsgefahr enorm, ja, also dieser Ausbau der Kapazitäten. Also das ist wirklich keine schöne Perspektive, wenn eine Nation oder ein gesamter Wirtschaftsblock zu nennenswerten Teilen seine Einkommen daraus bezieht, Mordsmaterial herzustellen und zu exportieren, ist ja in der Vergangenheit auch nicht immer so gut gelaufen mit den Waffenexporten und wo die dann am Ende gelandet sind.
Manche machen ja jetzt gerne diesen Vergleich mit der Abschreckungspolitik zu Zeiten des Kalten Krieges. Und in gewisser Weise kann man diesen Vergleich ja mal mitgehen, auch wenn die Weltordnung heute eine andere ist. Dann ist ja diese Aufrüstung auch eine gewesen, die ja nicht darauf zielte, dass man dann irgendwann den Dritten Weltkrieg führen kann, sondern man wollte abschrecken, zum einen. Zum zweiten hatte man aber von westlicher Seite natürlich auch eine weitere Idee dahinter, nämlich Russland so oder die Sowjetunion in die Knie zu zwingen. Die hatten enorme Ausgaben, mussten sehen, wie sie weiter aufrüsten und hatten ja eh schon Schwierigkeiten mit ihrer Wirtschaft. Und die Sowjetunion war ja am Ende am Boden wirtschaftlich, auch durch den Aufrüstungswahn. Das heißt, die Frage ist jetzt, ja, wenn wir diesen Vergleich ziehen, könnte es nicht sein, dass Europa ein ähnliches Schicksal ereilt wie die Sowjetunion, weil man irgendwann viel, viel, viel Geld ausgegeben hat für die Rüstung, ist ja auch eigentlich nicht einsetzen will, aber darauf dann doch keine richtige Wirtschaft aufbauen kann. Also die Frage ist, ob dieses Exportmodell, das du da gerade beschrieben hast, dann wirklich sehr dauerhaft funktioniert oder ob man sich mit eben Staatsgeldern immer weiter aufrüstet, immer mehr auch verschuldet, glaubt, das sei die große industrielle Wende. Und in Wahrheit aber verpasst man einfach den Anschluss an eine andere Industrie, die vielleicht viel wichtiger wäre.
Ja, ja, also von europäischer Seite ergibt halt diese Strategie, die jetzt gerade gefahren wird, für mich nur Sinn, wenn man auch mehr exportieren will. Ja, weil das Ding ist ja, all diese Kapazitäten auszubauen und dazu sogar die Ersparnisse der Bürger heranzuziehen, nur um dann permanent sich weiter zu verschulden und mit frisch gedrucktem Geld dann diese Waffen zu kaufen. Das ist ja wirklich kein Wirtschaftsmodell, das irgendwie funktionieren kann und von dem man allen Ernstes behaupten könnte, das soll ein Wohlstandsmodell sein. Und deshalb glaube ich schon, also die Idee ist, und da kann man jetzt drüber streiten, ist das erfolgsversprechend? Ich finde es wahnsinnig beängstigend, aber gut. Die Idee ist, glaube ich schon, dass man dadurch auch zu einer Exportmacht wird und dass gerade jetzt Deutschland sich auch diesen Status als, sagen wir mal, Platz 3 der Export-Weltrangliste erhält. Und in Frankreich ist es ja auch so, dass die Wirtschaft seit einigen Jahren erheblich schwächelt und man da große ökonomische Probleme hat. Und dass das so ein verzweifelter Versuch ist, vielleicht nochmal auf einen olivgrünen Zweig zu kommen. Aber so oder so können wir, glaube ich, sagen, diese Savings and Investment Union, die ist kein großer Wurf. Und es ist gut möglich, dass das jetzt auch nur ein weiteres Projekt, es wäre ja nicht das erste, es ist gut möglich, dass es ein weiteres Projekt ist, das zwar vollmundig angekündigt wird, das aber dann nie zu einer besonderen Reife gelangt. Und dennoch ist es ein bedrohliches Zeichen. Die Normalisierung des Krieges geht nun so weit, dass die Altersvorsorge oder der Hausbau normaler Bürger vom Erfolg der Rüstungsindustrie abhängig gemacht werden soll. Also dieser schon lange vernehmbare Diskurs, dass Europa eigenständiger werden soll, wird nun auf die Spitze getrieben. Man will sich unabhängiger machen von internationalen Finanzmärkten, um die eigenen Ambitionen zu verfolgen. Und dafür soll die europäische Integration vertieft werden, um nach außen umso geschlossener und härter die eigenen Interessen vertreten zu können. Wohlgemerkt, das haben wir zu Anfang ja vorgelesen, auch außerhalb des eigenen Territoriums.
Abschließend noch einige Hinweise. Am Freitag ist Ole auf der Leipziger Buchmesse zu Gast. Mit Sebastian Puschner vom Freitag spricht er über sein neues Buch. Am 2. April sind wir mit Jean-Philippe Kindler in München. Das war ja eine Vorstellung, die schon angesetzt war für Februar. Dann ist sie ausgefallen. Es ist jetzt auf diesen Tag verschoben und es gibt wohl noch ein paar Karten. Am 3. Mai sind wir mit Jean-Philippe dann in Zürich und am 5. Mai in Stuttgart. Die Links stehen in der Beschreibung. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!